herzlich willkommen bei Inside Yourself, deinem Podcast über die Welt in dir. Mein Name ist Sinja Glück. Ich bin zertifizierte Coach für holistische Gesundheit, die dich dabei unterstützt, in deine volle Stärke zu kommen, damit du dich auf die Dinge fokussieren kannst, die dir wirklich wichtig sind. In diesem Podcast entdecken wir gemeinsam, dass deine innere Welt bestimmt deine äußere Welt nicht nur so dahergesagt ist, sondern eigentlich dein stärkster Hebel. Und hier erfährst du, warum. Hey und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Martin Auerswald. In diesem Interview bekommst du spannende Einsichten in die Welt der Heilpilze und wie sie wirken. Martin ist studierter Biochemiker und Biotechnologe und hat es sich zur Aufgabe gemacht, vorhandenes Wissen auf verständliche Art herunterzubrechen und zu teilen. Es ist sein Anliegen, es Menschen leichter zu machen, tatsächlich in die Umsetzung zu kommen, wenn es um die Verbesserung ihrer eigenen Gesundheit geht. Dabei sind es meist die simplen Dinge, die den entscheidenden, positiven Unterschied machen. Martin war im April 2020 Gastgeber des Online-Kongresses zur Immunabwehr mit Top-Speakern und Experten der Gesundheitsszene und 20.000 Teilnehmern. Falls sich das Thema näher interessiert, empfehle ich dir unbedingt, die vorherige Episode zum Thema Immunabwehr anzuhören. Außerdem berät Martin als Biochemiker Unternehmen im Gesundheitsbereich und schreibt als Experte für Plattformen wie Primal State, MyProtein, Ferment und viele mehr. In dieser Episode erfährst du konkret, welche Pilze nachgewiesen medizinisch heilsame Wirksamkeit haben, wann und wo sie ergänzend zur Schulmedizin eingesetzt werden, wann und für wen Heilpilze geeignet sind, welche Pilze bei welchen chronischen Erkrankungen helfen können, welche Pilze zur Verbesserung bestimmter Körperfunktionen, Leistungssteigerung, einer verbesserten Konzentration, Durchblutungssteigerung, besserem Schlaf und so weiter eingesetzt werden und worauf beim Kauf und bei der Dosierung zu achten ist. Ich wünsche dir tolle Erkenntnisse aus dieser Episode und viel Freude beim Zuhören. Ohne weitere Umschweife geht es jetzt los mit dem zweiten Interview mit Martin Auerswald. Heute im zweiten Teil des Interviews mit Martin Auerswald sprechen wir über das Thema Heilpilze. Wer in der letzten Episode schon mal reingehört hat und der durfte ganz viel lernen über das Thema Immunabwehr und Immunsystem und wie wir es stärken bzw. kompetenter machen können. Und heute, Martin, geht es auf das Thema Heilpilze, denn das ist ja auch ein immunstärkendes bzw. ein antivirales Lebensmittel. Und das ist unfassbar spannend und hat auch eine ganz jahrtausendealte Historie, soweit ich das im Vorfeld recherchieren konnte. Und ich bin schon sehr gespannt, was du heute mit uns dahingehend nochmal teilen kannst, welches Wissen da nochmal wieder neu aufleben darf, vielleicht im Kontext der heutigen Zeit.
Schön. Hi, Sinja. Freut mich. Danke für die erneute Einladung.
Hervorragend. Ganz toll. Danke, dass du dir nochmal Zeit nimmst, um mit uns einiges an wertvollem Wissen zu teilen. Und ja, genau. Steigen wir mal ein. Also bei dem Thema Heilpilze. Jetzt können vielleicht manche denken, Pilze, da denkt man auch gerne mal irgendwie an Pilze, die munter machen und ein bisschen witzig machen. Es geht hier nicht um Drogen an der Stelle, um das mal gleich als Disclaimer vorwegzunehmen, sondern es geht tatsächlich um die natürlichen Heilpilze. Und wir haben im ersten Teil, hast du auch Tim Ferriss einmal kurz angesprochen. Und er hat ja selber auch, glaube ich, mit einigen Startups zusammengearbeitet oder mit Forstigmatic, glaube ich, ist eins zumindest, das genannt wurde, die auch bei dem Reishi-Pilz, ich sage das, glaube ich, falsch,
Reishi, genau.
Genau, Reishi, da den genutzt haben oder die Essenz daraus genutzt haben, um, glaube ich, ein Produkt auf den Markt zu bringen, um besser zu schlafen. Genau, aber das nur vielleicht mal vorweggeschoben. Also es gibt einige, die tatsächlich, also Startups, die daran arbeiten, die das Thema wieder neu für sich aufgreifen. Aber eigentlich ist es ein recht altes Thema. Kannst du es einmal abholen in die Geschichte vielleicht oder so eine Kurzfassung der Evolution von Heilpilzen geben?
Genau, gerne. Frag auch gerne nochmal zwischendurch nach, damit es ja alles einen roten Faden hat. Mhm. Ich verliere mich auch gerne in Heilpilzen, deswegen. Also grundsätzlich, Heilpilze ist kein geschützter Begriff. Es gibt auf dem Planeten Erde ein paar tausend essbare Pilze. Von denen haben ungefähr 1 bis 2 Dutzend das Prädikat Heilpilze. Das heißt, das sind Pilze mit bekannten und wissenschaftlich erwiesenen medizinischen Wirkungen. Und die häufigsten dieser Pilze sind eben in der Naturheilkunde weltweit schon ein paar tausend Jahre in der Anwendung. Also es kommt vielleicht manchmal so rüber, als wäre das gerade so ein neuer Hype, der entsteht um Heilpilze. Tatsächlich ist das uraltes Wissen, das einfach wieder ausgegraben wird und mit wissenschaftlichen Studien untermauert wird. Weil also es gibt gerade in uralten Naturheilkunden, die heute immer noch angewandt werden, Ayurveda und die chinesische Medizin, das sind ja Medizinformen, die seit 5000 Jahren praktiziert werden. Und es gibt da ein paar Pilze, die seit Jahrtausenden da schon angewandt werden. Und diese Pilze werden in Indien, in China, in Japan seit 50, 60 Jahren mit wissenschaftlichen Studien, mit teilweise sehr krassen, aufwendigen Studien untersucht. Und was man eben schon seit Jahrtausenden weiß, das bestätigt jetzt die Wissenschaft nach und nach. Dass man in Japan auch sehr viel weiter. In China und Japan sind einige Heilpilze sogar schon in der Krebstherapie zugelassen, einfach weil man weiß, wie effektiv die sind und weil die da sehr viel mehr verankert sind, auch in der Volksmedizin. Gucken wir uns in Europa an. Der älteste Beweis für Heilpilze in Europa ist die Gletschermumie Ötzi. Der hat ungefähr, ich glaube, 3200 vor Christus ist er, glaube ich, gestorben und ist gut konserviert. Und er hatte Birkenporling und Zunderschwamm bei sich dabei. Zwei auch sehr wichtige und wertvolle Heilpilze. Man weiß heute, dass Birkenporling und Zunderschwamm beide sehr stark entzündungshemmend und antibakteriell wirken. Man weiß, dass Ötzi Borreliose hatte. Könnte ein Zusammenhang bestehen, warum der auf 2.000, 3.000 Metern Höhe immer ein paar Pilze bei sich trug. Also auch in Europa waren Pilze wahrscheinlich sehr tief in der Medizin verankert, wurden dann allerdings im Mittelalter, wurde dieses Wissen systematisch verfolgt und ausgerottet, weil wer war im Mittelalter, wer konnte sich am besten mit Pilzen aus? Das waren die Kräuterweiblein, die am Rande des Dorfes oder im Wald gelebt haben. Und das sind Frauen, die anders waren oder einfach aufgeklärte Frauen, die selbstständig gedacht und sich selbstständig weiterentwickelt haben. Die wurden im Mittelalter systematisch verfolgt und auch irgendwo ausgerottet. Und dann war es Sache der Klöster, unsere medizinische Versorgung zu übernehmen. Und in den Klöstern haben eben Kräuter und Heilkräuter eine Rolle gespielt, aber Pilze nicht. Deswegen ist das Wissen um Heilpilze im Mittelalter überwiegend ausgestorben in Europa. Deswegen ist dieses Wissen, das eigentlich auch in Europa jahrtausendelang dran war, einfach verloren gegangen. Und spätestens seitdem unser Medizinsystem nicht mehr von den Klöstern, sondern von der Pharmaindustrie quasi beeinflusst wird, sind diese Naturheilmittel noch mehr in Vergessenheit geraten. Und seit 10 Jahren ist es nun so, dass wieder so ein Gegentrend entsteht, dass man sich immer mehr auch in der Naturheilkunde auf so Naturheilmittel besinnt und die auch versucht, wissenschaftlich zu untersuchen und anzuwenden, dass diese Studien, die man in China, Japan, Indien seit 50, 60 Jahren durchführt, dass die auch hier bekannt werden und dass auch hier immer mehr naturheilkundlich arbeitende Ärzte und Heilpraktiker immer mehr auch mit Pilzen arbeiten. Also es ist kein Trend, es ist einfach nur uraltes Wissen wieder neu zum Leben erweckt. Und, genau.
Und was sind Einsatzgebiete für Pilze? Du hast es schon gesagt, das ist auch in der Krebstherapie, zumindest in China oder im asiatischen Raum, schon eingesetzt wird. Was sind weitere Einsatzgebiete und welche Pilze werden da verwendet?
Also das wichtigste Einsatzgebiet ist alles rund um Immunsystem, weil Pilze rein von ihren Inhaltsstoffen, Beta-Glucuronsäure, Lucanisch-sterole Triterpene. Das sind natürliche Immunmodulatoren, die das Immunsystem kompetenter machen. Dieses Immunsystem trainieren, die dazu führen, dass mehr Immunzellen gebildet werden und dass die besser trainiert werden auf ihre jeweilige Ziel. Und regelmäßig Pilze gegessen führt allein schon zu einer Immunstärkung. Und dann kann man noch mit einzelnen Pilzen nochmal gezielt im Körper angreifen. Also alle Pilze stärken Immunsystem, Darmschleimhaut und wirken entzündungslindernd. Aber es hat dann jeder Pilz nochmal so seine Eigenheiten. Bestimmte Inhaltsstoffe, die ihn einzigartig machen und auch in der chinesischen Medizin, im Ayurveda, in antiken Werken aus Europa, kennen wir bestimmte Pilze, die sich bei bestimmten Indikationen einfach empfehlen. Mhm. Und da kann ich jetzt gerne mal die wichtigsten Pilze nennen und was nochmal so einzigartige Einsatzgebiete wären.
Super gerne.
Also so die Pilze, mit denen ich am häufigsten arbeite, das sind so 12, die sich immer und immer wiederholen. Und der bekannteste davon ist der Reishi. Reishi, auch als König der Heilpilze bekannt, war in der chinesischen Medizin jahrhundertelang das wertvollste Naturheilmittel überhaupt, also auf Platz 1 aller Naturmittel. Und es gab auch mal eine Zeit lang, da war der Reishi, wenn man ihn wild irgendwo gefunden hat, musste man ihm den Kaiser und dem Kaiserhof bringen. Der war schon selten, ja, aber rein dem Kaiser von China quasi vorenthalten, weil das wirklich als schon immer als gesund Mittel, aber auch als als Pilz der Unsterblichkeit bekannt wurde. Also das wissen wir heute auch in der Anti-Aging-Medizin, wird Reishi einfach immer wertvoller, weil man weiß, dass er unglaublich regenerierende Funktionen im Körper hat. Soll heißen, einmal die Regeneration, wenn man irgendwelche degenerativen Erkrankungen hat, Darm, organische Beschwerden, Leber, ist der Reishi so das Mittel der Wahl. Auch wenn chronische Entzündungen vorliegen, ist der Reishi zusammen mit dem Chaga-Pilz, das sind die stärksten antioxidativen Lebensmittel überhaupt auf dem Planeten. Also wenn man rein nach dem ORAC-Wert geht, sind Reishi und Chaga die stärksten Antioxidantien in der Natur. Und wenn man Probleme hat, die mit chronischen Entzündungen einhergehen oder mit chronischem, mit oxidativem Stress, dann ist der Reishi so eines der wertvollsten Dinge überhaupt.
Aber den sammle ich ja jetzt nicht und kann den irgendwie, oder im Supermarkt finde ich ja den Reishi-Pilz jetzt nicht. Und vermutlich, selbst wenn ich ihn finden würde, wie viele Kilogramm müsste ich davon essen, dass er seine Wirkung auch dahingehend entfaltet? Also wie nehme ich den Reishi-Pilz ein, ist eigentlich die Frage.
Also der wächst doch wild in Deutschland. Mhm. Der heißt bei uns glänzende Lackporling, aber es ist relativ selten. Und man kann ihn getrocknet als Pulver oder als Extrakt kaufen. Und in der chinesischen Medizin sagt man, zwischen 50 und 100 Gramm Frischpilz sind so eine effektive Dosis. Mhm. Das entspricht ein paar Gramm Pulver oder ungefähr 1 bis 2 Gramm Extrakt am Tag, was nicht viel ist. Gerade die Einnahme von Extrakten, da können wir auch später noch drauf eingehen, ist so eine sehr einfache Möglichkeit, um von den Pilzen zu profitieren. Mhm. Wer den Pilz wild findet, super. Ernten, trocknen, raspeln, aber er ist halt sehr selten und kann schnell verwechselt werden. Deswegen, wer eine gute Quelle hat, ihn als Pulver oder getrocknet oder als Extrakt zu kaufen, super. Genau. Es gilt grundsätzlich für alle Pilze, man kann die mittlerweile auch daheim züchten. Da gibt es so Pilzsets, aber da ist auch ein bisschen Know-how und eben auch Platz, Zeit und Geduld nötig. Und gerade Reishi, da muss man sehr, sehr geduldig sein, weil bis der gewachsen ist und geerntet werden kann, das dauert zwischen 4 und 8 Monate. Deswegen.
Also dann lieber auf Supplements zurückgreifen und da dann aber auch auf eine hohe Qualität sicherlich achten.
Genau. Okay. Auf Qualität müssen wir echt dann noch eingehen. Aber grundsätzlich, weil der eben so ein starker Entzündungshemmer auch ist und die meisten chronischen Erkrankungen eben mit chronischen Entzündungen zusammenhängen, hat er auch ein sehr großes Wirkspektrum. Also generell oxidativen Stress, aber auch alles, was irgendwo aufs zentrale Nervensystem wirkt, auch bei Stress, bei Schlafproblemen. Er kann den Cholesterinspiegel senken. Er ist eines der stärksten Adaptogene überhaupt, also ist stresslindernd und schützt die Nebenniere. Der unterstützt die Leberentgiftung sehr effektiv. Also das merkt man, wenn man sich einen Sud aus Reishi macht, der ist unglaublich bitter. Das sind die ganzen Bitterstoffe, die auch auf Leber und Galle wirken und auch generierend wirken und generell so diese beruhigende Wirkung. Gerade wer Schlafprobleme hat, Reishi am Abend führt auch dazu, dass man, dass der Blutdruck senkt, dass man insgesamt ruhiger wird, dass man schneller einschlafen und besser durchschlafen kann. Das ist auch, das weiß man aus Studien, dass es auch die Tiefschlafphase bedeutend erhöht. Mhm. Und das ist so der Reishi, den eigentlich auch die meisten einnehmen, entweder zur Prävention oder eben bei bestimmten chronischen Indikationen, weil er einfach das weiteste Wirkspektrum hat und auch wirklich unglaublich gut erforscht ist und eben seit Jahrtausenden bewährt und in der chinesischen Medizin auf Platz 1 vor allem anderen steht. Genau. Ja, so ein Pendant aus der russischen, also sibirischen Volksmedizin zum Reishi ist der Chaga-Pilz. Der ist nicht ganz so gut erforscht, ist allerdings wahrscheinlich genauso effektiv. Chaga ist ein Parasit, der auf Birken wächst. Den kann man in Deutschland auch finden, auf alten Birkenbäumen. So, was man so im Internet findet, das ist alles aus Wildsammlungen aus Finnland, aus Sibirien, also weit ab von der Zivilisation, also auch keine Schwermetallbelastung, keine Radioaktivität. Chaga ist ähnlich wie der Reishi in der chinesischen Medizin, ist der Chaga in der russischen Volksmedizin auch als Anti-Aging-Mittel bei Entzündungen zur Immunstärkung, aber auch als Antikrebsmittel bekannt. Man weiß heute, das ist eine der wichtigsten Inhaltsstoffe aus dem Chaga, die Betulinsäure ist eines der stärksten Antikrebsmittel überhaupt in der Natur. Das ist ein Stoff aus der Birke, den der Chaga aufkonzentriert um das Tausendfache. Und dieser Stoff wirkt eben direkt antitumoral und im Vergleich zu den meisten anderen Naturstoffen eines der stärksten überhaupt. Und ist auch in der komplementären Krebstherapie sehr, sehr effektiv.
Auch egal bei welcher Art von Krebs? Oder?
Ja. Mhm. Ja, also Chaga gibt es noch nicht so viele Studien, aber man kann davon ausgehen, dass er ähnlich wie der Reishi da wirkt. Und Reishi, da gibt es auch schon ein paar wirklich gute Meta-Analysen in der komplementären Krebstherapie. Auch so das höchste überhaupt in der Wissenschaft, die Cochrane Collaboration. Die hat da mal eine Meta-Analyse zu Reishi gemacht, ist zu dem Schluss gekommen, dass es keine gute Primärtherapie ist, also nicht nur Reishi, wenn man Krebs hat, aber eben als Ergänzung führt Reishi zu einer sehr starken Linderung von Nebenwirkungen von Creme- und Strahlentherapie, führt dazu, dass auch während der Chemotherapie Darm und Leber aktiv bleiben. Und erhöht die Ansprechrate auf die Chemotherapie um 30-40%. Das eine ganze Menge ist. Also als Ergänzung muss ich heute sagen, wenn jemand mit Krebs kommt und Tipps braucht, ist Reishi eines der Sachen, die ich eigentlich immer empfehle. Und je nach Ursprung, gerade wenn Leute aus eher so dem osteuropäischen Raum zu mir kommen, die können alle was mit Chaga anfangen. Genau, es ist ein Chaga-Sud, eines der, auch habe ich jetzt rein aus Erfahrung gemerkt, auch eines der effektivsten Sachen, die man machen kann. Mhm. Genau. Und Chaga insgesamt, alles, was auch mit Stress und Entzündungen zusammenhängt, ist allerdings nicht so gut untersucht wie der Reishi. Mhm. Vorteil Chaga, den kann man sehr leicht getrocknet kaufen aus Wildsammlung. Das ist beim Reishi eher schwer, beim Chaga sehr leicht. Und man kann den einfach wie einen Tee zubereiten, einen Sud draus kochen und den dann trinken. Das schmeckt wie schwarzer Tee, sogar sehr gut. Es ist sehr viel einfacher, den Chaga in dieser Form in den Alltag zu integrieren. Gerade wenn jemand keine Extrakte oder Kapseln einnehmen will, ein Tee aus Chaga, da profitiert eigentlich fast jeder davon. Hm.
Genau. Was ist denn, wenn jemand eine Pilzallergie hat, also jetzt auf den Lebensmittelpilz so an sich, reagiert er dann auch auf die Extrakte? Ist das dann etwas, ist das ein rotes Tuch für Menschen mit Allergien oder wie ist da die Lage?
Also auf was die Leute allergisch reagieren, ist das Chitin. Das ist ein Glykoprotein, das in den Zellwänden der Pilze vorkommt. auch Schalentiere und Insekten haben Chitin. In den Extrakten ist kein Chitin mehr. Also das, je nach Pilz haben wir eine bis zu 15-fache Aufkonzentrierung bestimmter Inhaltsstoffe und das Chitin ist so eines der Sachen, die quasi weggelassen werden bei den Extrakten. Es geht um die Beta-Glucane, es geht um die Triterpene, aber das Chitin ist eigentlich nicht mehr in einem guten Extrakt nicht mehr enthalten, deswegen würde es auch gut vertragen in der Regel, auch wenn man eine Pilzallergie hat. Genau. Dann der Cordyceps, der Raupenpilz, auch ein sehr bekannter Pilz, der in der Natur, also der Cordyceps sinensis, der klassische chinesische Raupenpilz, der ist ein parasitär lebender Pilz, der in Raupen vorkommt, die nur in den Hochebenen des Himalaya leben, also auf einer Höhe von 4.000 bis 6.000 Metern. Ist in der chinesischen Medizin eines wahrscheinlich das wertvollste Zeugs überhaupt, wird teilweise mit Gold aufgewogen, weil diese Raupen, also der Cordyceps befällt die Raupe, wächst in der Raupe und irgendwann stirbt die. Die buddelt sich ein in der Erde und stirbt und dann kommt irgendwann oben der Pilzkörper aus dem Kopf raus und das ist quasi dann der Pilzkörper, der aus dem Boden ragt. Und dann gibt es wirklich professionelle Sammler, die sammeln die und verkaufen die dann auf den chinesischen Markt. Und das ist für eines der, es ist auch entgiften und entzündungshemmend und so, aber warum die Chinesen so auf Cordyceps abfahren, ist, weil es eines der anregendsten und auch libido-steigerndsten Naturstoffe ist. Also, wer will nicht ein bisschen angeregt werden, ne? Und
möchte nicht aus der Pharmazie sich bedienen.
Richtig, ja. Richtig. Also natürliches Viagra, es gibt nur wenige Sachen, die so effektiv sind wie Cordyceps in hohen Mengen. Allerdings auch dazu geführt, dass es unglaublich wertvoll ist. Also der Kilopreis geht bis 30.000 Euro für echt gute Cordyceps-Pilze. Glücklicherweise hat man vor 50 Jahren gelernt, wie man quasi im Bioreaktor diesen Pilz züchten kann. Da wird quasi das Innere der Raupe im Bioreaktor nachgebaut, rein vegan, ohne Raupe. Und heute kann man Cordyceps eben auch als aus dem Bioreaktor in hoher Reinheit gewinnen, als Pulver oder als Extrakt und hat dieselben Wirkungen, wie wenn wir die Raupe essen würden.
Klingt
und
das nach,
ist so unappetitlich.
Ja, und klingt nach einem Potenzial für den veganen Markt, ne? Da hast du gleich wieder eine Lücke gefunden, die
genau
vermarktet und verkauft werden kann.
Genau. Und eben, also der Cordyceps ist insgesamt, wirkt der auf die Entgiftung von Leber und Niere. Wer da Probleme hat, auch bei Nierenerkrankungen, Niereninsuffizienz, schützt er die Niere sehr effektiv, aber auch bei chronischer Müdigkeit. Bei Antriebslosigkeit wirkt er eben anregend auf die Nebenniere. Also nicht in dem Sinne, dass die Nebenniere noch mehr gestresst wird, sondern dass sie geschützt und regeneriert und auf natürliche Weise wieder reguliert wird. Und gleichzeitig ist der Cordyceps auch ein sehr, sehr starkes antivirales Mittel, weil der Cordyceps einen Stoff enthält, in großen Mengen das Adenosin beziehungsweise Cordyzepinsäure, führt dazu, dass die Viren, wenn die sich vervielfältigen wollen, bauen die diesen Stoff ein in ihr Genom, weil das fast so aussieht wie ein Stoff aus unserem Erbgut, bauen diesen Stoff in ihr Erbgut ein, führt aber dazu, dass es irgendwann stockt und nicht mehr weiterführen kann. Das heißt, es ist wie ein trojanisches Pferd für Viren, der Cordyceps. Und im zusammen mit dem Reishi, Kombination, die Triterpene des Reishi würden direkt antiviral, also töten die Viren direkt ab. Und der Cordyceps führt dazu, dass die Viren, die schon in uns sind und sich vervielfältigen wollen, sich nicht mehr vervielfältigen können. Und diese Kombination bei viralen Infektionen ist auch sehr effektiv. Genau, aber insgesamt so, der Cordyceps ist so der Pilz, wenn man mehr Energie will. Mehr Energie, mehr Libido, mehr Antrieb. Führt auch dazu, dass man besser mit dem täglichen Wahnsinn zurechtkommt. Also wird auch von Leistungssportlern, von Managern, so klassischen High-Performern wird es genommen, aber auch bei Leuten, die eben Energiemangel haben, die wieder mehr Antrieb brauchen, die chronisch erschöpft und müde sind, was oft auch an einem chronisch viralen Infekt hängt. So kann man immer mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber das ist so der Pilz für Energie.
Gibt es da so eine Überdosierung? Also das irgendwo schlägt es dann ins Gegenteil um, weil es wirkt ja dann schon so, ne? Wenn es so ein Aufputschmittel ist, ist das dann so die neue Droge auf dem Naturmarkt oder also genau?
Also man müsste Mengen einnehmen, die eigentlich auf Dauer zu teuer und nicht machbar sind. Mhm. Es gibt Pilze wie den Reishi kann man quasi nicht überdosieren. Mhm. Also da gibt es Toxizitätsstudien, die abstrus hoch sind teilweise und wo es keine Nebenwirkung gab. Bei Cordyceps ab 5-6 Gramm täglich kann es schon dazu führen, dass es zu aufputschend wirkt. Auch wer, es werden jetzt teilweise liposomale Cordyceps-Extrakte angeboten, also in Fettmizellen gelöst, das heißt die Aufnahmerate im Darm ist höher. Da haben wir auch schon bemerkt, dass die Immunstärkung, dass die Immunmodulation zu stark ist. Und dass die Leute wirklich den ganzen Tag wie auf Kaffeeinfusion sind. Mhm. Aber das sind Mengen.
Schlechter schlafen oder?
Genau, führt auch dazu, dass man abends schlechter runterkommt. Aber insgesamt so zwischen 1 und 3 Gramm auch Extrakt am Tag, was so die übliche Dosierung ist, führt nicht zu Problemen.
Okay.
Erfahrungsgemäß. Mhm. Also ich würde ja auch abends keinen Kaffee mehr trinken oder ja genau, das ist wirklich der einzige Pilz, der in zu hohen Mengen ja eine zu starke Aktivierung bewirkt. Mhm. Genau, Löwenmähne ist noch ein sehr cooler Pilz, der auch in den Produkten von 4Sigmatic immer vorkommt. Mhm. Cordyceps und Reishi sind so Pilze für Leber, Niere, Entzündungen. Die Löwenmähne ist ein Pilz für den Magen-Darm-Trakt in erster Linie. Also Magenprobleme, über- oder untersäuerter Magen, Gastritis, Magengeschwüre, Leaky Gut-Syndrom, unausgewogene Darmflora, Reizdarmsyndrom, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Das sind so die klassischen Anwendungsgebiete von der Löwenmähne. Weil die einmal dafür sorgen, dass sich die Barrieren regenerieren können. Also die Triterpene aus der Löwenmähne wirken direkt regenerierend und anregend aufs Epithel im Magen-Darm-Trakt und beruhigen Darmflora und Immunsystem. Mhm. Wirkt auch akut sehr gut, wer einfach mal akuten Durchfall oder akute Verdauungsbeschwerden hat, in der Regel nach 3-4 Tagen Löwenmähne-Einnahme ist das alles wieder passé. Und zusätzlich zum Magen-Darm-Trakt wirkt er auch sehr gut auf das Nervensystem. Die regelmäßige Einnahme von Löwenmähne bewirkt nämlich eine Erhöhung von BDNF. Das ist ein Botenstoff, Brain-Derived Neurotrophic Factor, der dazu führt, dass Nervenzellen zum Wachstum angeregt werden. Heißt, mehr BDNF, mehr Nervenzellen, grob gesagt, wir werden wieder schlauer, unser Gehirn wächst, neue Nervenzellen bilden sich, neue Verknüpfungen bilden sich, ganz wertvoll bei Multiple Sklerose, bei neurodegenerativen Erkrankungen, Parkinson, Alzheimer, wo Nervenzellen absterben in großen Mengen, aber generell auch, um die Konzentration zu steigern. Also da gibt es auch schon Studien, die zeigen regelmäßige Einnahme von Löwenmähne. So 3-4 Gramm Extrakt am Tag ist relativ viel, okay, aber hat gezeigt, dass man damit sehr effektiv Konzentration und auch die Intelligenz steigern kann, weil eben wieder mehr Nervenzellen gebildet werden.
Mhm. Genau. Und auch der wächst, aber wo? Oder ist das dann auch eher, dass wir auf Extrakte verweisen oder du?
Der wächst auch wild in Europa, aber der ist sehr selten. Mhm. Also der kann auch gezüchtet werden, den kann man getrocknet kaufen, auf guten Märkten. Allerdings gibt es ihn eben auch als Extrakt. Ja. Mhm. Also er schmeckt ganz gut. Ich habe den auch schon so zubereitet. Manche Pilze sind relativ gute Speisepilze und sind auch relativ günstig. Löwenmähne gehört leider nicht dazu. Der ist eher teuer. Da würde sich dann auch eher das Extrakt anbieten oder eben in der Form von Tee. Mhm. Genau. Das sind so die wichtigsten, das waren jetzt so die wichtigsten Pilze, die am häufigsten eingesetzt werden, am beliebtesten sind und noch am effektivsten sind. Ich würde jetzt einfach noch ein paar nennen, die sich auch gut als Speisepilz eignen.
Ja.
Und auch gut untersucht sind. Das ist einmal der Shiitake. Ist neben dem Champignon der zweitwichtigste Speisepilz der Welt. Shiitake ist mittlerweile auch in gut sortierten Supermärkten zu finden, auf großen Bauern- und Wochenmärkten. Insgesamt der Shiitake wirkt auch immunstärkend und beugt wiederkehrenden Infekten vor, ist aber auch blutreinigend. Also bei allem Metabolischen im Blut, also zu hoher Blutdruck, zu hoher Blutfett, Cholesterin, wirkt der Shiitake unterstützend und lindernd, wirkt gegen Fettleber und unterstützt auch dadurch, dass der Energiefluss im Körper besser wird, unterstützt er beim Abnehmen. Genau, ist auch in China und Japan in der komplementären Krebstherapie zugelassen. Also ist auch eine sehr gute Unterstützung bei Krebs. Und das ist so ein Pilz, den gibt es auch als Extrakt, aber da würde ich sagen, wer den frisch oder getrocknet bekommt, ist nicht teuer, lieber häufiger so essen.
Mhm. Also auch wenn du asiatisch oder beim Chinesen essen gehst,
genau,
ist der ja sehr häufig genutzt eigentlich in fast jedem Gericht mit.
Genau. Es gibt auch eine ganz coole Studie, die wurde in China durchgeführt. Da haben quasi diesen Zusammenhang zwischen Krebs und Ernährungsgewohnheiten untersucht. Und die Frauen, die im Schnitt 4 Gramm getrockneten Shiitake am Tag gegessen haben, also sind 300 Gramm frische Pilz pro Woche. Und das war ein enger Verwandter vom Shiitake. Also 300 Gramm frische Shiitake pro Woche und eine Tasse Grüntee am Tag. Die hatten ein um 89% reduziertes Brustkrebsrisiko. Und Wow. Das meine ich auch mit den Tipps, die ich gebe. Das sind sehr einfache Sachen, aber mit teils wirklich krassen, krassen Auswirkungen auf unsere Gesundheit, die unterschätzt werden. Genau, das ist der Shiitake. Der Maitake kommt da meistens noch gleich mit zusammen. Klapperschwamm heißt der bei uns. Der wirkt ähnlich wie der Shiitake auch blutreinigend. Die wirken super zusammen in Kombination, vielleicht auch zusammen mit dem Reishi als Dreierpack. Gibt es auch schöne Studien, dass die synergistisch zusammenwirken. Auch sehr gut bei Blutzuckerproblemen und bei Fettleber. Genau. Was haben wir noch? Judasohr haben wir noch. Das ist, wer schon mal die 10 Köstlichkeiten hier gegessen hat beim Chinesen, das sind solche klipprigen Morchel drin. Das ist der chinesische Morchel. In Europa heißt der Judasohr. Sind sehr, sehr, sehr eng miteinander verwandt. Der wirkt durchblutungsfördernd. Und zwar in erster Linie, also klar, senkt den Blutdruck in den großen Blutgefäßen, aber weitet auch die vielen kleinen Blutgefäße in unserem Körper. Wir haben ja in unserem ganzen Körper 300.000 Kilometer Blutgefäße, alle zusammen addiert. Das ist einmal von der Erde bis zum Mond. Das sind in erster Linie die vielen kleinen Blutgefäße, die teilweise nicht dicker sind als eine einzige Zelle. Und wenn wir diese Mikrokapillaren oder Mikrovaskularisierung heißt das, wenn wir die unterstützen können, wie durch Judasohr, ist eigentlich der komplette Energie- und Sauerstofffluss im Körper besser. Deswegen treiben wir Sport, weil das eben eines der wenigen Sachen ist, die diese Mikrokapillaren weitet. Aber auch Judasohr. Heißt, wer da Probleme hat, Durchblutungsstörungen oder da einfach nachhelfen will, dass der Körper besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird, ist der sehr, sehr effektiv. Schmeckt auch sehr gut. Also ich koche den auch selber gerne. Und ich merke das selber, wenn ich den esse und danach richtig hart ins Fitnessstudio gehe, also so richtig mich mal richtig auspumpe, dann habe ich am nächsten Tag so gut wie keinen Muskelkater. Also der scheint die, auch nach dem Sport, die Mikrovaskularisierung so zu verbessern, dass die Muskeln genau die Nährstoffe bekommen, die sie zur Regenerierung brauchen, damit es nicht zu so Sachen wie Muskelkater kommt.
Okay. Isst du das frisch? Also ist das auch wieder ein Pilz, den du, also weil du sagst, den bereitest du selber zu, den man hier auch frisch in Deutschland am Markt bekommt oder?
Getrocknet.
Getrocknet, ja.
Also den kann man wild sammeln. Jetzt im Frühjahr wächst ja auch wild auf alten Holunderbäumen, aber man muss genau wissen, wo. Ich kaufe den, wenn dann getrocknet und in Bio-Qualität. Mhm. Und das Coole am Judasohr ist, der saugt sich so extrem mit Wasser voll. Also das 30-, 40-fache seines Trockengewichtes nimmt er dann an. Man braucht nicht viel und der macht sehr sättigend. Und ich mag diese klipprige Konsistenz. Und eben, wenn ich danach Sport mache, regeneriere ich nach dem Sport sehr, sehr viel besser. Und jeder Leistungssportler oder jeder Hobby-Kraftsportler kann mich darin bekräftigen, dass es ziemlich cool ist, wenn man weiß, ich habe jetzt 2 Stunden trainiert und ich habe morgen garantiert keinen Muskelkater.
Ja, cool. Ja. Ist das auch was, weil du gesagt hast, ne, das ist für die Durchblutung, Mikrokapillaren, also dass es dahingehend wirkt, ist das auch für Menschen, die jetzt zu kalten Händen und kalten Füßen neigen, dann vorteilhaft oder?
Das weiß ich nicht.
Okay. Nee, also ich habe nur gerade selber dran gedacht, weil ich da selbst ein Kandidat für bin und mich so gefragt habe, könnte das vielleicht was sein, das hilft. Aber das teste ich gerne selbst mal im Experiment aus und teile das natürlich gerne im Podcast.
Ja, wäre interessant. Mhm. Aber diese, ja, kann gut sein. Ich empfehle es gerne, aber ich habe da bisher noch nicht keine Rückmeldung bekommen, ob das wirklich funktioniert. Genau. Das waren jetzt so die wichtigsten Pilze.
Mhm. Das waren jetzt auch, ich glaube, sieben, die du genannt hast. Also 4 ja, Kernpilze, die 3 jetzt noch ergänzend.
Es gibt noch so ein paar, wenn man durch den Wald geht, die sehr häufig vorkommen, die auch gut beschrieben sind, aber die halt einfach nicht als Speisepilze oder als sich als Sud oder Extrakt eignen. So Zunderschwamm, Malerpilz, solche Sachen, Schmetterlingstrameter. Das sind auch so klassische Baumpilze, die man eigentlich auf fast jedem alten Baumstumpf findet. Gerade die Baumpilze sind erstaunlich effektiv, auch Birkenporling. Und wer das ein bisschen weiß und mit dem Pilzführer mal bewaffnet in den Wald geht und auf so alten Baumstümpfen mal guckt, was da so wächst, das sind teilweise die effektivsten von allen, die allerdings sehr schwer zur Zubereitung sind. Mhm. Also ich habe da jetzt in den letzten Wochen auch einige gesammelt, getrocknet, vermahlen und mache da jetzt entweder Tinkturen draus oder Sud. Es ist ein bisschen aufwendig, aber wer da seinen Spaß dran hat, der kann das auch machen. Ansonsten versuche ich eigentlich immer, die Pilze irgendwie in meinen Ernährungsalltag zu integrieren. Auch Austernpilz ist ein sehr guter Heilpilz. Gibt es auch mittlerweile in fast jedem Supermarkt. Weiße Champignon wird auch immer besser untersucht. Also wer die Möglichkeit hat und da auch Lust und Spaß dran hat, mit Pilzen frisch und getrocknet zu kochen, ist so das Beste, was man machen kann. Wer längerfristig bestimmte Krankheiten damit besser kontrollieren will, wer Stress oder so besser kontrollieren will, der sollte dann besser auf Extrakte zurückgreifen, weil das auf Dauer auch günstiger wird.
Hm. Ich habe 2 Fragen an der Stelle. Vielleicht nochmal, weil du gerade weiße Champignons in der Forschung oder dass sie besser erforscht werden genannt hattest. Ich denke ja immer, dachte bisher immer die braunen Champignons. Das sind immer die, zu denen ich greife. Ja. Sind die dann weniger gut, was jetzt so die Kompetenz unseres Immunsystems anbelangt, um die zu...
Macht kaum einen Unterschied.
Okay. Gut, das vielleicht an der Stelle. Übrigens, wer den ersten Teil des Interviews gehört hat und deine Antwort auf die Frage, was du werden wolltest, als du klein warst, noch im Kopf hat, du hattest gesagt, du wolltest mal Förster werden. Und irgendwie erinnert, also so weit weg, zumindest für jetzt deine Leidenschaft, die du jetzt in dem Pilzthema auch hast und zeigst, sehe ich da ja schon einen kleinen...
Kleines bisschen.
Ein ganz kleines bisschen. Aber gut, ich möchte dir da auch nichts in den Mund legen. Genau, aber kommen wir nochmal auf das Thema Extrakte. Du hast es vorhin auch schon gesagt, da gibt es einiges zu beachten, was sicherlich auch die Qualität anbelangt. Denn ich kann auf Amazon gehen und kann mir da Pilzextrakt kaufen. Aber wie gut sind die wirklich? Oder fällst du dazu, ohne dass wir jetzt Werbung machen, aber worauf sollte ich achten, wenn ich Pilzextrakte kaufe?
Mhm. Also nochmal da ganz kurz. Also ganze Pilze und Pulver sind zur Prävention super und um einfach was in meinem Alltag zu bringen. Wenn ich wirklich eine chronische Erkrankung habe, sind Extrakte auf Dauer günstiger und auch effektiver, weil die Einnahme von Extrakten, die standardisiert sind, auch dazu führt, dass ich eine gewisse therapeutische Dosis in meinem Körper aufrechterhalten kann. Also ich kann nicht jeden Tag einen frischen Reishi-Sud machen, aber ich kann jeden Früh und jeden Abend eine Kapsel Reishi-Extrakt einnehmen. Das ist sehr viel günstiger und einfach auf Dauer. Genau, das wollte ich sagen. Dann vielleicht so als Grundlage. Es gab 2016 eine Untersuchung, die wurde im Nature Magazin publiziert, also mit eines der höchsten Wissenschaftszeitschriften, die es gibt. Die hat gezeigt, dass 3 von 4 Reishi-Produkten auf dem Markt kein Reishi oder nur in Spuren enthält. Und das gilt besonders für die günstigen Produkte. Und wenn man sich dann mal auf Amazon umguckt, dass da teilweise Kampfpreise von 20 Euro pro 200 Kapseln Reishi-Extrakt sind, wenn man im Hinterkopf hat, dass die meisten dieser Produkte gefaked sind, kein oder nur Spuren von Reishi enthalten, und wenn man weiß, dass ein Reishi-Pilz bisher komplett gewachsen und geerntet werden kann, 4 bis 8 Monate dauert, dann kann dieser Preis nicht realistisch sein. Und jeder, also das Problem bei Amazon, es wird nicht geprüft. Jeder kann auf Amazon seine Produkte verkaufen. Es wird nicht geprüft, ob diese Produkte auch das enthalten, was draufsteht. Und gerade bei Amazon gilt das Gesetz des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Die Leute schauen, was ist günstig, was enthält am meisten Kapseln, was hat die schönste Aufmachung, hat das beste Marketing. Für den Endkunden gibt es kaum Möglichkeiten nachzuprüfen, ob da auch wirklich 100% Reishi-Extrakt drin ist. Und meine Erfahrung, ich bestelle mir auch immer mal solche Produkte, teste die, lasse die in Chemielabore schicken. Bisher gab es noch keinen einzigen Anbieter auf Amazon, der wirklich 100% von dem drin hatte, was drauf stand. Mhm. Und es geht auch so weit, dass der Herizium zum Beispiel ist ein weißer Pilz. Wenn ich mir Herizium-Pulver bestelle, das ist schwarz. Also solche Sachen, ne? Ich würde generell auf Amazon keine Pilze kaufen, weil die meisten dieser Produkte einfach gefaked sind. Das ist einfach so. Mhm. Es ist, die Anbieter haben ihre eigenen Methoden, um Transparenz vorzugaukeln und chemische Analysen vorzugaukeln. Aber auch als Biochemiker, wenn ich da mal überprüfe und ein bisschen Nachforschung anstelle, keine einzige dieser Produkte ist empfehlenswert. Auch wenn ich meine Packung mit 200 Kapseln Reishi-Extrakt für 20 Euro kaufe, das ist vielleicht gut für mein Gewissen, aber es wird meinen Körper nicht in dem Maße unterstützen, wie es echter Reishi-Extrakt tun würde. Mhm. Das mal. Also es gibt auch, wenn jemand wirklich Extrakt anbietet, da gibt es auch nochmal große Qualitätsunterschiede, aber Grundlage, die meisten dieser Produkte sind einfach gefaked, und wenn man weiß, was ein realistischer Preis für einen Pilzextrakt ist, und das sind nicht 20 Euro für 200 Kapseln, sondern das sind vielleicht eher 50 Euro für 100 Kapseln. Das ist ein realistischer Preis. Dann kann ich auch sehr einfach im Internet vor Auswahlen treffen, was ein gutes Produkt sein muss und was nicht.
Okay.
Also ich kann nur immer darauf da aufrufen, keine Pilzextrakte auf Amazon zu kaufen. Das ist, es gibt kein anderes Feld im Nahrungsergänzungsmittelmarkt, wo so viel gelogen und betrogen wird wie bei Pilzen.
Okay.
Und auch 300 positive Bewertungen zu einem Produkt sagen nicht aus, dass es ein gutes Produkt ist. Das ist es. Die meisten Leute hören von den krassen Wirkungen von Reishi, kaufen sich ein Produkt und reden sich dann irgendwelche Effekte ein.
Placebo.
Genau.
Ja, alles klar.
Das heißt Grundlage. Es gibt nur ein paar wenige wirklich gute Anbieter in Deutschland. Nur einer von denen ist auch auf Amazon zu finden. Also Amazon ist eine eigene Bubble. Pilze sollte man da nicht kaufen. Okay. Und selbst wenn man Extraktanbieter miteinander vergleicht, bei Pilzen ist es immer wichtig, dass es Dualextrakte sind, dass es nicht nur die wasserlöslichen, sondern auch die fettlöslichen Inhaltsstoffe sind, die aufkonzentriert werden. Und es gibt meines Wissens nach nur 2 Anbieter in Deutschland, die auch Dualextrakte anbieten. Alle anderen machen nur Heißwasserextrakte. Ist nicht dasselbe. Vor allem, wenn bei Pilzen wie dem Reishi sind es die fettlöslichen Inhaltsstoffe, die eigentlich die Wirkung ausmachen, die Triterpene. Mhm. Und die will man haben.
Mhm. Du sagst selber auf Amazon lieber die Finger von lassen, beziehungsweise du hast jetzt gesagt, auf Wasser und fettlösliche Extrakte achten. Wir wollen jetzt hier bewusst wahrscheinlich keine Werbung machen für oder gegen bestimmte Anbieter, aber wer sich damit, wer da Google mal ins Spiel bringen möchte, der kann das ja schon einschränken nach dem, was du gerade alles auch beschrieben hast.
Ja, oder halt, also wir können gerne, ich habe mal einen großen Übersichtsartikel über Halbpilze geschrieben und das ist auch ein Anbieter, den ich empfehle. Den können wir ja vielleicht einfach unter diese Episode ja packen. Aber wirklich ein realistischer Preis ist zwischen 50 und 100 Cent pro Kapselextrakt. Mhm. Und da haben wir in der Kapsel Reishi-Extrakt, haben wir wirklich die Essenz aus 100 Gramm Reishi in einer kleinen Kapsel drin. Und genau, das ist ein realistischer Preis, der vielleicht ein Vielfaches mehr kostet als die billige Rotze auf Amazon, aber halt auch ein Vielfaches mehr an Inhaltsstoffen enthält und mein Körper auch um ein Vielfaches besser unterstützt. Also auch mal um logischer Menschenverstand, wenn man weiß, wie lange Pilze dauern und wie aufwendig das ist, Extrakte zu machen. Wenn ich bei Aldi ein Bio-Steak für 3 Euro das Kilo sehe, dann werde ich auch skeptisch. Hm. Anscheinend sind bei Nahrungsergänzungsmitteln nur die wenigsten Leute skeptisch. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht wissen, was ein realistischer Preis ist. Mhm. Genau. Entweder selber machen, vielleicht selber sammeln, selber trocknen. Ansonsten halt wirklich lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und einen anständigen Anbieter auswählen, als nur für das gute Gewissen einzukaufen. Plus, die meisten Anbieter für Pilze kommen aus China. Und in China sind ganz andere Regulationen, was Schadstoffe, Schwermetalle und die Anbaumethoden angeht.
Ja.
Also eine es gibt auch Anbieter, die bauen in Europa selber an, unter biologischer Führung. Ist was ganz anderes, als wenn die in China angebaut werden und dann in Deutschland vielleicht noch irgendwo ein Biozertifikat dazu kaufen. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied.
Sehr wichtig nochmal zu erwähnen, ja.
Weil Pilze reichern nicht nur die Nährstoffe aus dem Boden an, sondern eben auch Schadstoffe, Radioaktivität, Schwermetalle. Ja. Und eine streng kontrollierte biologische Aufzucht in Europa ist absolute Pflicht, wenn man solche Pilzextrakte kaufen will.
Alles klar. Wow, also jetzt haben wir viel über auch Extrakte nochmal gesprochen. Gibt es noch etwas, was du zum Thema Pilze noch sagen möchtest, noch ergänzen möchtest?
Also generell, was ich bei Nahrungsergänzungsmitteln halt sage, erstmal Ernährung, auch was Pilze angeht. Wie kann ich Pilze in meine Ernährung integrieren? Also immer, wenn ich einkaufen gehe, habe ich mindestens eine Packung Champignon dabei. Und wenn es halt auch geht, auch aus dem Pilz-Shiitake, was es noch so gibt. Und ich mache mir auch gerne mal aus getrocknetem Reishi oder Chaga ein Sud oder eine Tinktur. Das sollte absolute Grundlage sein. Und Nahrungsergänzungsmittel halt nur, wenn ich wirklich eine bestimmte medizinische Indikation habe oder ja wirklich vielleicht auch einen Pilz nutzen möchte, der nicht gut schmeckt oder der auf Dauer zu teuer wird. Aber das möchte ich immer, dass es rauskommt. Ich als Biochemiker kenne ich die ganzen Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, aber die Ernährung sollte absolute Grundlage sein, bevor ich zu Nahrungsergänzungsmitteln greife. Aber genau.
Ja, was bedeutet, vielleicht da auch nochmal hinterher gefragt, was bedeutet denn für dich generell ein gesunder Lebensstil?
Gesund heißt möglichst natürlich für mich. Also wie kann ich, also auch aus unserer Folge vom Immunsystem, wie kann ich möglichst viel Natürlichkeit in meinen Alltag bringen und wie kann ich von meinen Vorfahren lernen und dieses alte Wissen auch im 21. Jahrhundert noch umsetzen? Das ist so überwiegend, was für mich Gesundheit bedeutet. Und wenn man auch immer im Sinne der Evolution, im Sinne unserer Ursprünge als Menschheit denkt, dann ist meistens klar, was mir jetzt gut tun wird und was nicht.
Mhm. Super. Ja. Okay. Martin, bevor wir oder ich zu meinen abschließenden Fragen kommen würde, die ich jedem Interviewgast stelle, beziehungsweise heute haben wir eine kleine Abwandlung speziell auch auf deine Expertise hin. Aber wo für die Zuhörer, die jetzt sagen, das klingt alles unfassbar spannend, was du erzählt hast, nicht nur über das Thema Heilpilze, sondern eben auch über das Thema Immunabwehr und wenn man mehr über dich erfahren möchte, dich finden möchte, wo kann man das tun? Wie tritt man mit dir in Kontakt? Was steht vielleicht bei dir auch demnächst an?
Also so mein Baby, so meine eigene Website, wo ich mich selber ein bisschen austoben kann, schaut da gerne da mal vorbei, schnelleinfachgesund.de. Da könnt ihr auch direkt mit mir in Kontakt treten. Da gebe ich so die schnelle und einfache Gesundheitstipps. So die vielen Sachen, die ich hier so raushaue, versuche ich da in verständlichen und kleinen und praktischen Beiträgen diese gesunden Gewohnheiten zu vermitteln. Und unabhängig von meinen Vorerkrankungen, von meinem Alltag, von meinem Lifestyle, von meinem Budget, kann sich jeder so einen gesunden Alltag aufbauen. Das ist so, schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten zwecks Immunsystem, vielleicht auch zwecks chronischer Erkrankung, chronisch-entzündlicher Erkrankung, Autoimmunerkrankung, schaut gerne mal auf dem Autoimmunportal vorbei. Da haben wir auch schon mittlerweile über 400 Beiträge und klären auch über Autoimmunerkrankungen auf, geben auch zielgerichtete Empfehlungen bei bestimmten Erkrankungen. Genau, ansonsten Social Media, Facebook, könnt ihr mich auch erreichen, wenn Fragen bestehen. E-Mail ist auf meiner Website auch angegeben im Impressum, könnt mich alles fragen.
Genau, ich werde es auch nochmal in die Shownotes mit aufnehmen, dass es dann nochmal einen Übersichtspool gibt. Wunderbar. Martin, an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Teilen all dieser wertvollen Insights zum Thema Heilpilze auch heute. Wahnsinn, was es da alles gibt. Und ich staune immer wieder, ich freue mich ja. Ich lerne in meinen Podcasts am meisten, glaube ich, durch all diese tollen Interviews. Das ist so wertvoll, danke.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Hervorragend. So, zum Abschluss gibt es nochmal 4 knackige Fragen an dich, beziehungsweise zum Schauen, 5 sind es. Die erste Frage ist erstmal, was glaubst du, erwartet uns in den nächsten Jahren im Gesundheitssektor?
Schwere Frage. Also ich habe Hoffnung, was sich durchsetzt, aber ich bin auch ganz realistisch, dass Gesundheitswesen und Politik sind in erster Linie wirtschaftliche Interessen, die da durchgesetzt werden und nicht immer, was für uns auch gut ist. Deswegen, ich habe die Hoffnung, dass dieses Wissen, was auch in der Wissenschaft schon da ist, dass das bekannter ist und dass auch Prävention eine immer wichtige Rolle spielt, vor allem auch bei der jährlichen Grippewelle, bei Corona. Das sind ganz einfache, natürliche Methoden, mit denen ich wirklich effektiv vorbeugen und mich auch besser regenerieren kann. Ich finde, niemand braucht eine Corona-Impfung, auch eine Zwangsimpfung, wenn er ein gutes Immunsystem hat und halbwegs gesund lebt. Aber ja, ich hoffe halt, dass sich dieses Wissen ein bisschen mehr durchsetzt, auch in der Politik, jetzt wo wir sehen, wie einfach unser Medizinsystem überlastet ist, dass es halt auch einfacher geht. Aber mit all den wirtschaftlichen Interessen, die immer hinter allem stecken, ist es halt nicht so einfach. Mhm. Also ich habe Hoffnung, aber ich bin noch realistisch und auch wenn es nur ein kleiner Anteil von Menschen ist, die ihre Gesundheit selber in die Hand nehmen wollen, immer noch besser als gar niemand. Und ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen und auch so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Aber im Gesundheitswesen dauert es 20 bis 30 Jahre, bis sich irgendwelche sehr fundamentalen, einfachen Sachen durchsetzen. Deswegen schauen wir einfach mal.
Okay.
Da bin ich leider nicht so optimistisch, wie ich sein könnte.
Okay. Was lernst du denn gerade? Also was ist so, wenn du es teilen magst, was sind so Themen, die dich gerade besonders faszinieren? Sei es jetzt in deinem Business oder in deiner, auf das Thema Gesundheit bezogen oder generell, was beschäftigt dich?
Also auch im Zuge des Kongresses, wo ich am meisten dazugelernt habe und auch bei mir am meisten noch selber bewirken konnte, war das ganze Thema Entgiftung. Schauen, dass unser Entgiftungssystem gut funktioniert, aber auch, dass unser Körper weniger Giftstoffe aufnimmt und die auch eingelagerte Giftstoffe besser wieder los wird. Das war so, wo ich noch am meisten dazulernen konnte. Wildkräuter. Ich hatte 2 ziemlich coole Interviews zum Thema Wildkräuter. So Sachen wie Löwenzahn, Brennnesseln, Spitzwegerisch, Giersch, Gänseblümchen, Knoblauchsrauke. Das sind Sachen, die an jeder Wiese wachsen. Und immer wenn ich joggen gehe durch den Wald oder auf Wiesen, dann komme ich immer mit einer Hosentasche voll Kräutern wieder. Wo ich auch jeden Tag merke, was das bewirkt, so Kleinigkeiten. Und das sind also so natürliche Sachen generell, Früchte des Waldes und Früchte der Natur, das sind Sachen, die kosten nichts, die kann jeder einfach pflücken und das sind teilweise wirklich, wirklich gesunde, unterstützende Sachen, die unterschätzen wir und die kosten halt nichts, ne? Und
so ein bisschen im Wald spazieren gehen oder joggen gehen und dabei vielleicht noch ein paar Beeren oder ein paar Kräuter sammeln, das kann jeder. Und das kostet halt nichts, ne? Und da
wobei
kann
man
immer mehrere
schon,
mit einer Klappe schlagen.
Absolut, wobei man schon drauf vielleicht mit einem Buch bewaffnet losgeht, für die, die sich jetzt da noch nicht als Experte zählen dürfen.
Genau,
nicht, dass man da dann doch was verwechselt und sich was Ungutes tut.
Genau, aber gerade was Wildkräuter, ich glaube, jeder weiß, wie Löwenzahn aussieht. Oder ein Gänseblümchen, es fängt mit so ganz einfachen Sachen an.
Ja.
Aber das waren so die Sachen, wo ich noch am meisten dazulernen konnte und wo ich jetzt auch viel lese noch.
Schön, super. Was sind, wo du lesen sagst, ist mein nächstes Stichwort, was sind so die drei Bücher oder ein bis drei Bücher, die dich am meisten positiv beeinflusst haben? Kann jegliche Richtung, Stilrichtung sein?
Beeinflusst? Wahrscheinlich die Grundlage für alles, was ich hier mache, meinen kompletten Lifestyle, ist wahrscheinlich die 4-Stunden-Woche von Mr. Ferris. Generell so die Motivation, aus dem bekannten System und Hamsterrad mal auszubrechen und sein eigenes Leben zu verwirklichen, auch wenn es, also ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, aber es hat wirklich auch ein paar Jahre gedauert, bis es ins Rollen gekommen ist und bis ich davon auch gut leben konnte. Es dauert, aber wenn es einmal läuft, dann ist es nicht zu vergleichen mit einer Standardanstellung, die ich irgendwo habe, um das mal so salopp zu sagen. Also die 4-Stunden-Woche, auch es ist halt irgendwie eine Einleitung für, was ist mir wichtig im Leben, was möchte ich und wie erreiche ich das? Und Zeitmanagement, wie kann ich meine Zeit besser einteilen? Das ist ein Buch, das mich wahrscheinlich fundamental geprägt hat. Auch ein Buch von Tony Robbins, das Robbins-Power-Prinzip, das gefällt nicht jedem, spricht auch nicht jeden an, aber mich persönlich hat das auch sehr bestärkt in dem, was ich mache, was ich will und wie ich das erreiche und so die ganze Mentalität. Auch wenn man sein eigenes Ding macht und auch wirklich gut in dem werden will, was man macht, hat ganz, ganz viel mit Mindset, inneren Glaubenssätzen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe zu tun. Und das Buch hat da eine ganz wichtige Grundlage gelegt. Auch, was mir noch geholfen hat, ist Dein Ego ist dein Feind von Ryan Holiday, das mir auch geholfen hat. Das Ego ist eines der größten Bremsen für Erfolg und Glück im Leben. Das hat mir nochmal geholfen zu erkennen, wann sich mein Ego meldet und mein Gehirn quasi aushebelt. Also das hat mir geholfen, besser mit Stress umzugehen, besser mit schwierigen Kunden, hat aber auch in meinem Kopf mal ein bisschen ausgeräumt, weil das Ego bei wirklich, wirklich vielen Menschen der zentrale Hinderungsgrund überhaupt ist, um weiterzukommen und auch an sich zu arbeiten.
Ja.
Weil das Leben ist ein lebenslanges Lernen und wer denkt, er weiß schon alles und hat schon alles erlebt, der wird ganz schnell runterfallen.
Absolut, das hast du sehr schön gesagt, absolut. Kann ich nur so unterschreiben.
Das sind so auf persönlicher Ebene wahrscheinlich die drei Bücher, die mich am meisten geprägt haben. Es gibt auch viele Gesundheitsbücher, die ich noch weiterempfehlen kann, aber ich sag mal, auf persönlicher Ebene waren die drei Bücher schon so das Durchschlagende, würde ich sagen.
Also falls du magst, kannst du auch noch gerne ein Gesundheitsbuch nennen oder zwei, wenn du sie jetzt gerade parat hast.
Also noch ein Buch, das wirklich krass war, das mich einfach nur beeindruckt hat, war Sapiens, das wollte ich noch sagen. Sapiens von Harari.
Harari, ja. Homo Deus, auch
Buch
super.
Das Buch des Jahrzehnts für mich, ja. Zum Thema Gesundheit einmal das Handbuch zu Ihrem Körper von Chris Michalk. Auch ein guter Kollege. Das habe ich, also das Buch, das ich am öftesten gelesen habe bisher, das habe ich schon 5-6 Mal gelesen. Das ist wirklich ein Handbuch über angewandte Biochemie. Der erklärt sehr schön und runtergebrochen, wie unser Körper funktioniert, wie unser Stoffwechsel funktioniert und wie ich quasi zu meinem genetischen Optimum gelange. Das ist jetzt mittlerweile nochmal im Springer Verlag neu erschienen. Das ist so das Gesundheitsbuch, das ich am häufigsten empfehle. Perfect Health Diet. Das ist ein Buch über den Paleo-Lifestyle, Paleo-Ernährung, steinzeitliche Ernährung. Das ist für mich die gesündeste Ernährungsform, die es gibt. Und es wird einfach mal wissenschaftlich gut beschrieben, wie diese Ernährung funktioniert und wie man es umsetzen kann.
Lassen wir dabei. Ich meine, wir können auch eine Bibliothek aufmachen, aber das vertagen wir sonst vielleicht.
Das reicht wahrscheinlich erstmal.
Genau, also wer da sich mal durchstöbern möchte, hat erstmal Lesestoff am Start. Yeah. Sehr cool. Du hast jetzt auch von der 4-Hour Workweek gesprochen. Gibst du generell Vorbilder oder Menschen, die dich inspirieren? Und wenn ja, was macht sie für dich so inspirierend?
Also inspirierend ist für mich ein Mensch immer, wenn er unabhängig von seinen Vorgeschichten oder wenn er es schafft, seine eigenen Probleme zu überwinden und für was Gutes in der Welt einzustehen und auch möglichst viele Menschen damit zu erreichen, ihr eigenes Ding zu machen oder ihre Gesundheit wieder in die eigene Hand zu nehmen. Das sind für mich Vorbilder. Und eines der Vorbilder überhaupt, die mich in den letzten 10 Jahren geprägt hat, war Jamie Oliver, der englische Koch. Der steht einfach 1000% für das ein, was er macht, will den Menschen wieder mehr Natürlichkeit und will ihm beibringen, selber zu kochen und erklärt auch, wie einfach das ist. Und der ist einfach, wenn man mal was von dem sieht, pure Inspiration, der Typ. Der wird gern vergessen. Tim Ferriss irgendwo, weil er gezeigt, er bricht irgendwie sehr komplexe Sachen sehr einfach runter und gibt auch wirklich gute Anleitungen, wie man sein Leben wieder in die eigene, eine bessere Richtung bringen kann. Aber mit wem ich mich am meisten identifizieren kann, ist Ben Greenfield. Das ist in den USA auch ein sehr, sehr bekannter Fitness- und Gesundheits- nicht Influencer, aber Autor, der hat einen super Podcast, hat einen super Blog und das ist der, mit dem ich mich auf persönlicher und auf fachlicher Ebene am meisten identifiziere, weil er eben auch Immunologie studiert hat und hat dann aber gesagt, nee, ich will lieber den Leuten beibringen, wie sie es selber machen können. Also ich sehe mich irgendwo wie die 10 Jahre jüngere Version von Ben Greenfield. Er ist auch super inspirierend und Das sind so meine Vorbilder, aber super. Ich habe nicht die einen Vorbilder, ich nehme irgendwie von den meisten Menschen, versuche ich was mitzunehmen. Also ich habe wahrscheinlich 1000 Vorbilder, aber das sind so die, die mich am meisten geprägt und auch beeindruckt haben.
Toll, danke dir fürs Teilen, so schön. Die allerletzte Frage für heute ist, was bedeutet Glück für dich? Trink gerne einen Schluck. Ich weiß, es klingt immer so trivial, ne? So als hätten wir alle eine Antwort, was Glück für uns ist. Und eigentlich ist Glück es dann doch vielleicht kein Kalender.
Gutes Leben. Mit etwas mein Geld zu verdienen, was mir Spaß macht, niemandem schadet und ganz, ganz vielen Menschen hilft. Die Möglichkeit, Zeit und Ort unabhängig zu sein. Also ich war jetzt 3 Monate mit meiner Frau in Südostasien unterwegs und wir haben von da aus gearbeitet und eben auch ein bisschen die Welt bereist. Also die Freiheit zu haben, die Freiheit selber zu entscheiden, wann und wie viel ich arbeite und wann ich Urlaub mache, mit einer wundervollen Frau verheiratet zu sein, mit der ich noch viel vor mir habe. Ja, und im Grunde genau das, jeden Tag aufzustehen und sich auf die Arbeit zu freuen, weil man genau weiß, genau das ist, was man machen will. Das ist irgendwie so mein Gefühl von Glück.
Wunderschön, wunderschön. Vielen Dank für deine schöneren Abschlussworte. Hätte ich mir jetzt gar nicht wünschen können. Vielen Dank, Martin. Ich danke dir so sehr für deine Zeit, für diese zweite wundervolle Podcast-Folge, wie ich finde. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen da draußen sich inspiriert fühlen, sich auch animiert fühlen, so in die Aktion zu treten und für ihre Gesundheit wirklich mal loszugehen, sofern sie nicht eh schon auf dem Weg sind. Und wenn sie nämlich auf dem Weg sind, dass sie nochmal ganz tolle Impulse und Ideen mitbekommen haben, was sie vielleicht noch ausprobieren können, ergänzen können. Und immer auch auf den eigenen Körper zu hören, was resoniert und was nicht. Und genau, super schön. Vielen Dank.
Danke dir auch. Hat auch Spaß gemacht. Ich denke, wir sehen uns mal wieder.
Gerne, ich würde mich freuen. Sehr toll. Hab lieben, lieben Dank und bis zum nächsten Mal dann.
Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass du auch aus diesem zweiten Teil des Interviews viel wertvolles Wissen für dich mitnehmen konntest und nun besser Bescheid weißt über die Heilkraft von Pilzen. Und ja, wenn du mehr dazu noch nachlesen möchtest, werde ich dir auch nochmal alle Links, die in der Episode besprochen wurden, in den Shownotes mit verlinken. Diese findest du unter sinjasglück.com unter Podcast. Und ja, teil auch gerne auf Social Media, was so dein Number One Takeaway ist aus dieser Episode. Hast du vielleicht selber schon Erfahrungen mit Heilpilzen gemacht und in welchem Zusammenhang hast du sie angewendet? Ja, tausch dich gerne aus mit mir und mit der Community. Ich freue mich immer, dich etwas besser kennenlernen zu dürfen und auch zu erfahren, was dich so für Themen beschäftigen und was du dir wünschen würdest für den Podcast. Genau, das du sehr gerne auf Social Media, nämlich auf Instagram unter Sinjas Glück oder auch in der Facebook-Community Inside Yourself, in der du jederzeit herzlich willkommen bist. Für den Moment wünsche ich dir alles Gute, vor allem Gesundheit und ja, eine große Umarmung für dich. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, deine Sinja.